D-Radio Wissen. Update.
Gerade deshalb ist jetzt in dieser entscheidenden Phase natürlich auch wichtig, dass Meinungsfreiheit eingehalten wird.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei ihrem Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Ankara auch heikle Themen angesprochen. Es war ihr erster Besuch nach dem Putschversuch letztes Jahr und dem massiven Vorgehen der türkischen Regierung gegen angebliche Putschunterstützer, Opposition und Medien inklusive. Die Türkei und die Demokratie, darum geht es zuerst im Update, heute mit Jan Bungartz.
Update.
Vor Merkels Besuch hatten viele in Deutschland und in der Türkei von der Bundeskanzlerin gefordert, dass sie gegenüber Erdogan Klartext redet. Sie scheint es getan zu haben, auch das Vorgehen der türkischen Regierung gegen die Opposition im Land hat Merkel angesprochen.
Opposition gehört zu einer Demokratie dazu. Das erfahren wir alle miteinander jeden Tag in demokratischen Staaten.
In demokratischen Staaten, und zu denen gehört doch auch die Türkei, oder? Nicht nur die Bundesregierung macht sich da Sorgen wegen Repressionen und Verfolgung kritischer Journalisten und der kurdischen Opposition. Und seit dem Putschversuch von Teilen des Militärs letztes Jahr ist die Türkei im Ausnahmezustand. Den hat die Regierung unter Staatschef Erdogan genutzt. Mehr als 120.000 Staatsangestellte wurden entlassen. Zehntausende Menschen, zumindest vorübergehend, inhaftiert. Darunter nicht nur Polizisten und Soldaten. Auch kritische Journalisten werden weggesperrt, Zeitungen und andere Medien kurzerhand verboten. Die Vorwürfe lauten oft ähnlich. Terrorunterstützung, Putschunterstützung oder Anhänger der Gülen-Bewegung zu sein. Deren Führer, Fethullah Gülen, macht Erdogan für den Putschversuch verantwortlich. Sorgen macht Merkel aber offensichtlich auch noch etwas anderes. Erdogan will die türkische Verfassung ändern, um seine Macht zu zementieren. Im April sollen die Türken in einem Referendum darüber abstimmen und ihr Land in ein Präsidialsystem umwandeln. Das Problem? Die Gewaltenteilung in der Türkei würde damit wohl noch weiter aufgeweicht. Denn der Präsident könnte weitgehend mit Dekreten regieren, am Parlament vorbei. Klar, die türkische Bevölkerung könnte dazu Nein sagen, wenn beim Referendum alles mit rechten Dingen zugeht. Merkel schlägt vor, das von unabhängigen Beobachtern der OSZE überprüfen zu lassen. Und?
Ich habe von meiner Seite aus darauf hingewiesen, dass natürlich gerade in einer solchen Phase des tiefgreifenden politischen Umbruchs alles getan werden muss, um eben die Gewaltenteilung und vor allen Dingen auch die Meinungsfreiheit, die Vielfalt der Gesellschaft weiter gewahrt sein muss.
Der türkische Staatschef Erdogan widerspricht. Er sieht die Demokratie in seinem Land nicht in Gefahr.
Ich sehe diese ganzen Diskussionen. Diese haben mit der Wahrheit jedoch nichts zu tun. Es gibt weiterhin eine Exekutive, eine Legislative und eine Judikative. Die Gewaltenteilung ist nicht gefährdet.
Oppositionspolitiker in der Türkei sind da anderer Meinung. Mit einigen von ihnen trifft sich Merkel heute Abend noch, auch wenn bei der Opposition Merkels Staatsbesuch selbst umstritten war. Einige hatten ihr vorgeworfen, damit letztlich nur Werbung für Staatschef Erdogan zu machen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Treffen von Merkel und Erdogan wird natürlich auch im Netz kommentiert. Viel Lob gibt es aber nicht. Duke68 kommentiert bei tagesschau.de, da kann Merkel noch so viel pochen und mahnen, wie sie möchte. Erdogan wird das kaum interessieren und mich beeindruckt sie damit auch nicht mehr. Veit Wissing schreibt auf Facebook, jetzt wird natürlich alles anders in der Türkei, nachdem Mutti dem Erdogan mal gehörig die Leviten gelesen hat. Ich wette, der hat sich vor Lachen fast in die Hose gemacht. Und Grinch Commander schreibt, Merkel leistet mit ihrem Besuch gerade jetzt erneut Schützenhilfe für die Pläne Erdogans, sich zum Diktator auf Lebenszeit ernennen zu lassen. Jonas Türk versucht auf Facebook zu vermitteln. Wenn sie nichts macht, heißt es, sie deckt ihn. Wenn sie was sagt, heißt es, dass die Kritik dem Erdogan am Arsch vorbeigeht. Leute, man kann als hoher Politiker nicht hingehen und den Erdogan aufs Übelste runtermachen, so wie es viele gerne hätten.
Was sonst noch wichtig war?
In Arnstein in Bayern ist jetzt klar, wie 6 junge Freunde am Wochenende in einer Gartenhütte gestorben sind. Die Ermittler haben bekannt gegeben, dass ein benzinbetriebenes Stromaggregat in der Hütte Kohlenmonoxid ausgestoßen hat. Ein Gas, das man weder sehen noch riechen kann. Die 18- bis 19-Jährigen haben es eingeatmet und sich eine tödliche Vergiftung geholt. Warum das Stromaggregat in der Hütte angemacht wurde, wird laut Polizeisprecher Martin Zimmer jetzt untersucht.
Unsere weiteren Ermittlungen drehen sich jetzt um die Klärung der noch offenen Frage, wer zum einen für das Aufstellen, zum anderen für die Installation und letztlich auch die Inbetriebnahme des Geräts in dem Gartenhaus verantwortlich ist.
Denn das Stromaggregat war nicht für den Betrieb in geschlossenen Räumen gedacht. Im Fall von Arnstein war auch ein Holzofen in der Hütte als Ursache für das Kohlenmonoxid in der Raumluft verdächtigt worden. Vermutlich war der aber an einen Kamin angeschlossen. In Großbritannien hat Brexit-Minister David Davis seinen Plan für den Austritt aus der Europäischen Union vorgestellt. Dabei hat er im Grunde das wiederholt, was Premierministerin Theresa May schon in einer Grundsatzrede gesagt hatte, nämlich, dass der Brexit nicht in die Länge gezogen werden soll. Und weil Großbritannien nicht mehr Teil des europäischen Binnenmarktes sein wird, will man stattdessen einen umfassenden Freihandelsvertrag mit der EU. Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei reagierten empört. Diese Stellungnahme des Brexit-Ministers habe nichts Neues gebracht. Es vergeht ja fast kein Tag, ohne dass der neue US-Präsident Donald Trump mit einem Tweet für Aufsehen sorgt. Dieses Mal ist es aber ein Telefonat, und zwar mit dem australischen Regierungschef Malcolm Turnbull. Es ging um Flüchtlinge, die Australien in Lagern auf Inseln im Pazifik untergebracht hat. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das schon länger. Die alte US-Regierung unter Präsident Barack Obama hatte Australien, einem wichtigen Verbündeten, versprochen, 1250 der Flüchtlinge aufzunehmen. Trump selbst hat das Flüchtlingsabkommen dagegen jetzt einen dummen Deal genannt, den er überprüfen will. Auch das Telefonat mit dem Australier Turnbull letzte Woche soll wenig diplomatisch gewesen sein. Wie jetzt die Washington Post berichtet, ist etwa der Satz gefallen, das ist bei weitem der schlimmste Anruf, den er als US-Präsident an diesem Tag geführt habe. Australien wolle wohl mit den Flüchtlingen Terroristen loswerden. Später soll Trump einfach aufgelegt haben. Das hat Turnbull inzwischen bestritten. Der Präsident habe ihm zugesagt, dass das Flüchtlingsabkommen steht.
The president assured me that he would honor the agreement we entered into with the Obama administration with respect to refugee resettlement.
Auch Trumps Sprecher hatte diese Woche noch gesagt, dass sich die neue Regierung daran halten wird. Nach Trumps Aussage bei Twitter heute ist aber mindestens unklar, ob die Flüchtlinge tatsächlich aus den australischen Lagern rauskommen und in die USA dürfen.
Was noch wichtig wird.
Gestern Abend ist Rex Tillerson als neuer US-Außenminister vereidigt worden. Heute bekommt er schon Besuch aus Deutschland. Sigmar Gabriel, selbst erst seit letzter Woche Bundesaußenminister, ist gerade in Washington D.C. Gabriel trifft sich da unter anderem mit dem US-Vizepräsidenten Mike Pence und eben seinem Amtskollegen Tillerson. Der neue US-Außenminister hatte bisher zwar noch kein politisches Amt, gilt aber als weltweit gut vernetzt. Immerhin war er lange Chef des Ölkonzerns ExxonMobil. Einfach wird seine Arbeit als Trumps Chefdiplomat aber wohl nicht. Denn der hat schon Fakten geschaffen, mit denen sein Außenminister umgehen muss. Zum Beispiel das Einreiseverbot für Menschen aus 7 mehrheitlich muslimischen Ländern. Rex Tillerson hat bei seiner Anhörung im US-Senat dagegen betont, wie wichtig er Muslime im Kampf gegen den Terror findet. Vor allem im Kampf gegen den IS.
Einer unserer größten Verbündeten in diesem Krieg werden moderate Muslime sein, die darüber sprechen, dass sie diese Repräsentanten ihrer Religion ablehnen. Eine ansonsten großartige Religion.
Zwischen Tillerson und Bundesaußenminister Gabriel wird es heute wohl vor allem darum gehen, einen ersten Eindruck zu bekommen von der Außenpolitik der neuen US-Regierung. Und umgekehrt.
Und sonst in der Welt?
In Rumänien bekommt die Regierung weiter Gegenwind wegen eines umstrittenen Gesetzes. Und zwar auch aus den eigenen Reihen. Der Präsident hat schon Klage beim Verfassungsgericht eingereicht. Gestern ist der Staatssekretär zurückgetreten und heute auch noch der Handelsminister. Einige Lokalpolitiker sind aus der Regierungspartei ausgetreten. Sie alle sind dagegen, dass die sozialliberale Regierung ein neues Gesetz erlassen hat. Es sieht vor, dass Korruption nicht mehr so leicht verfolgt werden kann. Und Amtsmissbrauch von Politikern soll nur mit Gefängnis bestraft werden, wenn ein sehr hoher finanzieller Schaden vorliegt. Gestern Abend waren aus Protest hunderttausende Menschen in Bukarest und anderen Städten auf die Straße gegangen. In Hongkong sorgt der Fall eines verschwundenen Milliardärs für Aufsehen. Der chinesische Unternehmer ist aus einem Hongkonger Hotel verschwunden, in dem er lebt. Die Umstände sind nicht sicher geklärt. Eine Zeitung berichtet, dass der Milliardär von chinesischen Agenten nach China mitgenommen wurde. Dem Bericht zufolge soll er freiwillig mitgegangen sein, um in China bei Ermittlungen zu helfen. In Hongkong erinnert das an den Fall von 5 China-kritischen Buchhändlern. Die waren laut chinesischen Behörden auch freiwillig nach China gegangen, wurden aber offensichtlich dorthin entführt. Der jetzt verschwundene Unternehmer gilt eigentlich als China-freundlich. Viele Hongkonger befürchten, dass jetzt niemand mehr sicher ist vor chinesischen Agenten. Die Schweiz gilt ja als Paradies für Steuerhinterzieher aus dem Ausland. Allerdings hat die Schweiz wohl auch selbst Probleme mit Steuerhinterziehern. Das schweizerische Finanzministerium hat mitgeteilt, dass es ein Abkommen mit dem Nachbarland Liechtenstein geschlossen hat. Damit sollen Schweizer erwischt werden, die ihr Geld in Liechtenstein versteckt haben, um in der Schweiz keine Steuern zu zahlen. Wie viele Schweizer ihr Geld in Liechtenstein versteckt haben, ist nicht bekannt. Schätzungen zufolge könnte es um umgerechnet 3,5 Milliarden Euro gehen.
Wissensnachrichten.
Wissenschaftler sagen, ganz bescheiden, wir haben den heiligen Gral der Flugroboter gebaut. Also den Flugroboter schlechthin. Der fliegt nämlich wie eine Fledermaus. Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten. Was ist denn überhaupt so außergewöhnlich an einer Fledermaus?
Die ist ein kleines Flugwunder. Die fliegt ziemlich erstaunliche Manöver. Die kann sich zum Beispiel extrem schnell wenden oder in einen Sturzflug fallen. Das kann sie, weil sie extrem flexible Flügel hat. Fledermäuser, die haben über 40 Punkte auf ihren Flügeln, die diese Bewegungen steuern. Und dazu kommt noch ihre Flughaut, also die Haut, ne, die dehnbar und flexibel ist, gleichzeitig aber Stabilität gibt und beim Bremsen und beim Lenken hilft. Und dann ist ja noch der Flug an sich, der ist auch so kompliziert. Also die Fledermaus ändert die Form ihrer Flügel, während sie fliegt. Das zu kopieren ist extrem schwer.
Aber nicht unmöglich, wie die Forscher jetzt bewiesen haben.
Und zwar haben sich da 3 Experten zusammengetan von den Universitäten Illinois Urbana und vom California Institute of Technology. Und die haben den Batbot entwickelt. Das ist ein fliegender Roboter, der sieht zum einen aus wie eine Fledermaus, hat also Flügel, die sich auf und ab bewegen. Und er kann eben auch eigenständig fliegen wie eine Fledermaus. Die 3 Forscher sind jetzt nicht die ersten, die sich an der Fledermaus probieren. Das Ding war bisher, wenn du diese 40 verschiedenen Punkte der Fledermausflügel nachbaust, hast du in der Regel irgendwann einen Roboter, der zu schwer ist und schlicht nicht fliegen kann oder nicht stabil fliegen kann. Wenn du die Bewegungspunkte aber weglässt, geht dir die Fledermausflugkunst verloren. Die Forscher haben sich nach langen Tests dann die 9 Punkte rausgesucht, die am wichtigsten sind und die in ihrem Batbot integriert. Und damit ist es ihnen gelungen, Flügel zu entwickeln, die sich wie bei der Fledermaus im Flug verformen und die zum Beispiel auch asymmetrische Bewegungen ausführen können.
Ja, und was macht die Fledermaus dann jetzt so interessant, mal abgesehen davon, dass so eine Art Wettbewerb entstanden ist, deren Flugstil zu knacken?
Na, wenn wir mal so ein bisschen Zukunftsmusik spielen wollen, also es gibt ja bisher Drohnen, die sind aber in der Regel sehr groß oder laut und so ein kleiner Fledermausroboter, der wäre hilfreich an Stellen, an denen wir Menschen nicht mehr so gut hinkommen. Zum Beispiel verschüttete Bergwerke oder eingestürzte Häuser. Oder auch im Außeneinsatz, dann ganz praktisch, wenn du zum Beispiel sehen willst, ob die Brücken in deiner Stadt überall noch in Ordnung sind.
Ja, okay, dann spielen wir noch ein bisschen weiter Zukunftsmusik. Wenn die Menschen irgendwann mal den Mars besiedeln, dann brauchen sie da ja auch was zu essen. Algen würden sich da ja anbieten.
Denn die überleben auch im All. Zu diesem Ergebnis kommt das Fraunhofer-Institut nach einem Langzeitexperiment. Die Forscher hatten 2 Algen für 16 Monate ins All geschickt. Dort wurden sie an der Außenseite der Raumstation ISS befestigt. Danach wurden sie wieder eingesammelt und zurück zur Erde geschickt. Dass Algen die extremen Temperaturschwankungen im All gut überstehen, das hat die Forscher jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Dafür aber, dass sie offenbar auch mit der Strahlung und der Trockenheit gut können. Klarkommen. Als nächstes wollen sich die Forscher das Erbgut der Algen genauer vornehmen. Sie wollen prüfen, ob die Strahlung im All bestimmte Teile der DNA zerstört haben könnte.
So, und zum Schluss bekommen bei dir jetzt noch Spider-Man und Co. ihr Fett weg.
Auf jeden Fall. Also eigentlich denkt man ja, dass Superhelden für die Moral ganz gut sind, weil die zu den Guten gehören und das Böse bekämpfen. Eine neue US-Studie sagt aber, dass zumindest 3- bis 6-Jährigen zu viel Superhelden-Serien nicht so wahnsinnig gut tun. Die Forscher haben die Eltern von 240 Kindergartenkindern im Abstand von 1 Jahr befragt und die sollten sagen, auf welche Superhelden ihre Kinder stehen und wie es bei ihnen mit aggressivem Verhalten aussieht. Und auch die Kinder sollten ihre liebsten Superhelden nennen und sagen, was sie an ihnen toll finden. Und vor allem bei Jungen zeigte sich laut der Studie, dass sie innerhalb des Jahres körperlich und verbal deutlich aggressiver wurden, je mehr sie sich mit Superhelden beschäftigten. Bei Mädchen vergrößerte sich die Aggressivität nicht so stark. Das liegt möglicherweise daran, dass es zu wenig Superheldinnen gibt, also zu wenig Identifikationsfiguren. Sozialpsychologen gehen davon aus, dass Superheldenfilme Kinder vor allem deswegen aggressiver machen, weil sie Gewalt legitimieren.
Na toll, gerade die ganze Kindheit zerstört. Trotzdem danke, Tina Kiesling.
Wetter.
In der Nacht kann es in der Mitte von Deutschland und Richtung Osten Regen und dadurch Glatteis geben. Morgen startet der Tag mit vielen Wolken und es kann auch wieder regnen. Im Westen wird es im Laufe des Tages dann aber freundlicher. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 6 Grad im Nord- und Südosten. Ansonsten gibt es Höchstwerte zwischen 6 und 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.